Schade, dass es echt keine Weihnachts-ESC-Songs gibt. Immer ist das Ganze im Mai, nicht im Dezember. Da hätte es mal ein Christmas-ESC mal geben können, das sage ich seit Jahren.
Jetzt fängt er
jetzt gibt es schon wieder keine ESC-Weihnachtslieder.
Jetzt fängt er schon wieder mit dem Christmas-ESC an. Johannes,
ich fände das schön.
Ja, aber das ist ja einfach eine komplette Illusion, die du dann immer hast.
Ja, ich weiß.
Also, der ESC ist immer im Mai und da passen ESC-Songs nicht hin. Aber lass uns erstmal die Leute begrüßen, das wissen die gar nicht.
Hallucination.
Oder genau. Nicht?
Ja. Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Wir diskutieren hier schon wieder die ganze Zeit. Es ist der 3. Dezember und Johannes ist gefühlt seit Jahren traurig, dass es nie einen guten Song gibt, der in der Weihnachtszeit aktuell ist, weil der ESC allein von der Jahreszeit da nicht für gemacht ist.
Ja, ich finde das schön. So eine richtig schöne ESC-Weihnachtsballade, das würde ich echt lieben.
Ja. Wir versuchen da ja auch schon immer, die Songs als Gedichte umzuwandeln. Klappt immer nur so semimäßig, aber ich habe für dich was rausgesucht, Johannes.
Ja?
Ja, und zwar gibt es ja tatsächlich Menschen, die beim ESC waren, die dann Weihnachtssongs gemacht haben. Und das wollte ich dir jetzt mal so anbieten, ob du vielleicht da mal reinhören möchtest. Zum Beispiel, du kennst ja Let It Snow. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Alexander Rybak hat das gecovert zum Beispiel. Kann man bei dem auf Spotify anhören?
Das kenne ich tatsächlich.
Und wie findest du das? Okay, weiter.
So wie seinen zweiten ESC-Song.
Oh, dann wirklich weiter. Anna Bergendahl. Anna Bergendahl von 2010 ist für Schweden angetreten und nicht ins Finale gekommen. Da hat sie sich gesagt, zum Trost macht die jedes Jahr einen eigenen Weihnachtssong. Also die schreibt wirklich selber Christmas-Songs. Die finde ich immer ganz toll, weil ich liebe ja auch Anna Bergendahl. Kann ich tatsächlich empfehlen, hör doch da mal rein. Oder, und jetzt kommt die Oberempfehlung, selbst Eleni Forera hat einen Weihnachtssong. Den hat sie rausgebracht und der hieß Sagapo.
Okay, das finde ich jetzt sehr interessant.
Den hör doch mal bis zur nächsten Folge. Da
kann
mir doch mal
irgendwie weihnachtlich noch nicht vorstellen mit ihr, aber Anna Bergendahl kann ich mir gut vorstellen, aber ja. Eleni Forera sehe ich jetzt eher am Strand die neue Dance-Performance machen.
Ja, das, aber ihr hat früher auch niemand zugetraut, dass sie mit Fuego überhaupt ins Finale kommt. Aber wir reden heute nicht über die 2000er, sondern wir reden über den ESC in den 70ern. Das machen wir gleich. Ich habe da für euch was rausgesucht. Ein bisschen ESC-Geschichte. Aber vorher gibt es weihnachtliche Musik ins ESC-Paket. Denn wir verlosen ja auch in diesem Jahr ein großes Paket nur mit ESC-Sachen und Süßigkeiten. Und heute gibt es eine CD, die ich gar nicht abgeben will.
Bernhard, du musst sie jetzt aber abgeben.
Ja, darf ich erklären, was es ist?
Ja.
Ich war ja, glaube ich, jetzt insgesamt 4-mal bei einem No Angels Konzert. Mhm. Die No Angels sind 2008 beim ESC angetreten. Das war nicht so erfolgreich, aber das lag sicherlich nicht an den Stimmen der No Angels, denn sie sind jetzt auf einem neuen Weihnachtsalbum vertreten. Mhm. Und das habe ich mitgebracht und das stifte ich. Das kommt auf jeden Fall in die Weihnachtsbox rein für Menschen, die sich darüber freuen. Die No Angels haben ganz viele verschiedene Weihnachtssongs gecovert. So haben die auch Let It Snow, wie der Alexander Rybak? Nö, haben sie nicht. Ja, gut.
Dann also auf Rybaks Let It Snow zurückgreifen.
Ja, oder die No Angels hören, denn das lege ich jetzt zu Fischerhut und Lebkuchenherzen als drittes in das ESC-Paket. Und wenn ihr das haben wollt, dann dürft ihr Folgendes tun.
Uns auf Instagram abonnieren.
Dann den Beitrag suchen, den haben wir oben angepinnt von unserem Gewinnspiel. Den liken und kommentieren, mit wem ihr gerne das ESC-Paket öffnen möchtet. Und das Ganze bitte bis zum 12. Dezember, denn am 13. ist Johannes unsere Glücksfee und lost es dann aus.
Genau, und dann ist es hoffentlich bis Weihnachten schon bei euch unterm Baum. Es hat die letzten Jahre funktioniert.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr auch klappt. Ich glaube, es ist so toll. Du hast schon gesagt, du würdest es am liebsten selber auspacken, ne?
Ja, ach, allein, dass ich meine No Angels CD abgeben muss.
Die ist will, jetzt,
darf.
Die ist jetzt auch weg.
Johannes hat mich gezwungen, weil er muss immer seine ganzen Süßigkeiten abgeben. Und deswegen muss ich jetzt meine No Angels CD abgeben. Aber ich gebe sie in gute Hände, ich weiß das.
Du musstest schon das May Müller Album damals abgeben.
Ja, wer hat das denn gewonnen? Kann ich das zurückhaben? Melde dich. bevor ich jetzt traurig werde.
Lass uns über die 70er sprechen.
Ja, bitte. Ich habe was rausgesucht über den ESC in den 70er Jahren. In den letzten beiden Folgen gab es schon die 50er und auch die 60er. Und jetzt sprechen wir darüber, über die Entwicklung des ESC in den 70er Jahren. Denn da haben wieder neue Länder am ESC teilgenommen, Johannes. Du kennst sie, alle Länder haben auf ihre eigenen Weisen dann in den kommenden Jahrzehnten große Erfolge gefeiert. 1971 kam Malta dazu. Ich habe gar nicht im Kopf gehabt, dass die schon so lange dabei sind.
Nee, ich auch nicht tatsächlich.
Sind es jetzt die oder Zypern, die am längsten auf den ESC-Sieg warten? Beide auf jeden Fall schon irgendwie ewig. Ach nee, muss ja dann Malta sein.
Muss Malta sein,
ja. Zypern habe ich ja noch nicht erwähnt. Guck mal, ich Dummerle, kann noch nicht mal meine eigenen Notizen deuten. Dann ist es Malta. Malta wartet am längsten. Ja, Kant. Naja. 1974 dann Griechenland und 1975 die Türkei. Genau, das sind die Länder, die in den 70ern dazugekommen sind. Aber es zogen Anfang der 70er auch erstmal einige Länder ihre Teilnahme zurück. Wir haben in den 60er Jahren in der gestrigen Folge drüber gesprochen, dass es ja den großen Skandal gab, als vier Länder 1969 den ESC gewannen. Ja. Und das waren auch nicht irgendwelche Länder, sondern das waren Länder, die lange dabei waren, die groß waren, die erfolgreich waren, die auch schon vorher etliche Male den ESC gewonnen haben. Mhm. Und das hat zum Beispiel Schweden dazu bewegt im Jahr und ein paar andere Länder auch, im kommenden Jahr zu sagen, sie nehmen jetzt erstmal nicht teil. Es gab eine große Kritikwelle am ESC und deswegen ist es vielleicht auch verständlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass der ESC sich in den 70ern sehr, sehr verändert hat. Es musste Veränderung her und man hat direkt 1970 angefangen, die Bühne flexibler zu gestalten. Und das sieht man auch, wenn man sich alte Videos von früher ansieht. Es gab 1970 eine abgerundete Bühne und es gab Ornamente, die von der Decke kamen, die man für jedes Lied anders anordnen konnte. Also der erste Hinweis darauf, auf die spektakulären Bühnen, die wir jetzt ab den 2000ern, 2010er Jahren und vor allem ja auch jetzt jedes Jahr neu präsentiert bekommen. Man hat sich schon gedacht, da muss sich jetzt auch da was verändern.
Und ich finde, da sieht man so richtig diesen Entwicklungsschritt gerade, ne? Also das von dieser eher klassischeren Veranstaltung zu diesem modernen, auch für die 70er schon modernen dahingehend. Und ich glaube, wenn man den ESC von damals guckt, sieht man, dass es die gleiche Veranstaltung ist. Wiederum könnte man in den 50ern noch denken, dass es eine ganz andere Veranstaltung vielleicht gewesen ist. Sieht man jetzt in den 70ern, wenn man nur Bild sieht, ohne Einblendung oder sowas, hier ganz klar, das ist Eurovision.
Und es war ganz klar auch erkennbar, man will diese Veranstaltung, man will sie weiterführen, weil ja durch diese Voting-Problematik ja auch einige, einige Länder jetzt zurückkehren sollten. Man hatte da wirklich vor, etwas zu revolutionieren. 1970 gab es das erste Mal die sogenannten Postkarten, die vor jedem Beitrag auch gesendet werden, heutzutage noch. Die gab es ab 1970 auch. Und dann gab es die Revolution im Voting-System. 1971 kam man erst auf die Idee, man braucht einen etwas älteren und einen etwas jüngeren Juroren, um vielleicht etwas auch, das ist ja jetzt auch wieder Thema, in der heutigen Zeit, um auch nochmal abbilden zu können, die verschiedenen Geschmäcker in einem Jury-System. Da einigte man sich 1971 drauf und dann 1975 gab es das erste Mal einen ESC, bei dem man 12 Punkte vergab und dann 10, 8 und runter bis 1, also wo sehr, sehr viele Länder Punkte bekamen und dieses klassische 12 Points das erste Mal dann tatsächlich aufgerufen wurde. Das System, das sich ja dann auch die nächsten 50 Jahre irgendwie immer auf verschiedene Arten und Weisen durchgesetzt haben. Und ich glaube, das werden wir als ESC-Fans auch nicht zulassen, dass uns das jemals genommen wird.
Nein, ich glaube es auch nicht. Ich finde, das ist so das Merkmal des ESCs, dieses 12 Points go to.
Genau. Und ich denke, das wird auch keiner so dumm sein, das jemals abzu...
Ja,
sagt niemals nie. Aber ich fände es schade.
Sprechen wir uns in 30 Jahren nochmal wieder. Ne?
Ja, wir werden mal schauen. Mhm. Eine Sache gab es in den 70ern noch, die auch noch ganz wichtig war. 1973 wurde zum ersten Mal erlaubt, auch aufgezeichnete Musik mit auf der Bühne zu präsentieren. Es gab in den 70ern konsequent immer noch das sogenannte Orchester, bei dem ja auch ein Dirigent Live-Musik mit dem Orchester gespielt hat. Aber man durfte auch, das haben zum Beispiel ABBA, über die sprechen wir gleich auch noch, sehr intensiv genutzt. Man konnte Melodien vom Band schon mit integrieren. Das wurde in den 70ern erlaubt.
Ja, interessante Sache, ne, dass sich das so verändert hat. Ich glaube, dadurch war es für die Künstler natürlich, die das genutzt haben, natürlich auch berechenbarer, was passiert, als mit einer Band zu spielen, die nicht die eigene ist, sozusagen.
Ja. Und es gab eine ganz andere Dynamik. Man konnte natürlich nochmal ganz andere Klänge integrieren und das merkt man auch. Ne? Wir sind ja auch gerade einmal bei einem YouTube-Video so Schnipsel durchgegangen. Irgendwie war jeder Gewinnersong aus den 70ern geil.
Ja.
Und jeder auf eine andere Art und Weise.
Hatte was, ne? Ja. So Alleinstellungsmerkmale hatte ja fast jeder Song von denen.
Ja. Also das macht wirklich Spaß, sich das durchzuhören. Mhm. So, jetzt kommen wir zu den Ländern, Johannes. Du darfst, ist jetzt unsere neue Tradition, in jeder Folge ja mal einen Tipp abgeben, welche Länder besonders erfolgreich waren. Und diesmal sind die 70er dran.
Ah, in den 70ern. War es da schon Schweden? Nee, ne?
Nee.
War es da noch UK?
Ja, und zwar fast immer in den Top 3. Mhm. Ne? Es gab ja immer noch die Landessprachenregelung. Ich glaube, da hat das Vereinigte Königreich jahrzehntelang profitiert, weil ja Englisch schon immer sehr modern war und viele Menschen Englisch gesprochen haben. Muss aber dazu sagen, dass auch einfach viele englische Beiträge in den 70ern einfach geiler Scheiß waren.
Ja, save your kisses for me, save all your kisses genau. for me.
Also das war ja wirklich großartig.
Ja.
Also ich erzähl's dir. Luxemburg war sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ist ja auch etwas, was wir noch gar nicht so bewerten können, wie erfolgreich Luxemburg eigentlich war, weil die erst seit 2 Jahren wieder dabei sind. Die haben richtig abgeräumt mit 2 Siegen und auch Israel. Israel hat auch 2-mal hintereinander den ESC in den 70ern gewonnen.
Ja, stimmt. Ende der 70er, ne?
Ja. Aber es gab auch den ersten Achtungserfolg aus Deutschland. Also Deutschland ist ja schon Gründungsmitglied und man sucht ja jetzt vergeblich nach dem ersten Sieg, während alle anderen Länder ja schon teilweise 3 oder 4-mal gewonnen hatten. Aber Deutschland schaffte es 3-mal hintereinander, den 3. Platz zu machen in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. 2-mal davon mit der großartigen Katja Epstein.
Ja, das waren schon Achtungserfolge, ne?
Muss man wirklich sagen. Also da hat es 3-mal hintereinander für das Treppchen gereicht. Und wenn wir dann jetzt zu Personen und Musik kommen aus den 70er Jahren, steht bei mir auch ganz, ganz weit oben eben Katja Epstein, die nie den ESC gewonnen hat, die in den 80ern nochmal erscheint auf der Bildfläche, aber die natürlich großartige Musik geliefert hat. Und ich glaube gerade auch für deutsche eingefleischte ESC-Fans ja überhaupt nicht wegzudenken ist, weil sie auch einfach eine Erscheinung war.
Ja, das stimmt. Es war anders, ne? Und ich denke mir halt, wenn man das gehört hat, welche tauben Leute in der Jury manchmal gesessen haben müssen, um das vielleicht einmal gewinnen zu können. Aber man muss auch sagen, die Konkurrenz war auch schon sehr stark in den 70ern.
Ja, und 3. Platz. Ja. Man verrät ja nicht so viel, wenn man sagt, sie ist in den 80ern nochmal wiedergekommen, ist dort 2. geworden, ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen aus Deutschland beim ESC.
Ja, und zwar völlig zu Recht irgendwo, ne?
Ja, der hätte ich den Sieg auf jeden Fall gegönnt. Wer ihn auch absolut verdient hat und es auch geschafft hat, das war Vicky Leandros, 1972 für Luxemburg mit Apretoir. Einer meiner absoluten Lieblingssongs des ESC. Großartig.
Und ich finde tatsächlich, dass dieser Song irgendwo sehr toll vom Klang gealtert ist, wenn man sich diese Live-Version anhört, dass das so ein bisschen im Mikrofon rauscht und kratzt. Ich finde, das hat gerade was für diesen Song. Das macht diesen Song, finde ich, in dieser Live-Version sogar noch besser. Also bei vielen würde es mich stören, dieses Kratzen. Aber gerade bei diesem Song, finde ich, klingt das so genial zusammen.
Ja, und man hört, was für eine tolle, tolle, großartige Stimme da präsentiert wurde. Und das ist ja etwas, das kann man ja heute ganz anders vertuschen. Sind ja, meine ich gar nicht böse, alle meine Lieblingssongs aus den letzten 10 Jahren wurden von Menschen präsentiert, die ganz, ganz viel Verstärkung in der Stimme benötigt haben, weil einfach ein anderer Wert drauf liegt. Und das war aber ein ganz toller, klassischer Song vorgetragen mit einer großartigen Stimme im nächsten Jahr wieder, denn Luxemburg gewann auch 2-mal hintereinander. 1973 Tüte Reconnaitra von Annemarie David.
Die haben wir auch schon zigmal gesehen. Ne?
Ja, die tritt ja heute noch auf, also die lebt auch noch für den ESC. Und ich finde, das ist auch ein Gänsehautsong, wenn ich den damals höre. Die muss damals auch, wie alt war sie da, ungefähr 17, also ein sehr junges, sehr hübsches Mädchen, das da auf der Bühne stand. Toll gesungen und eine Emotionalität, die, obwohl ich habe da noch gar nicht gelebt, sich das trotzdem so überträgt, so grandios.
Ja, das stimmt, echt. Also da sind wirklich Perlen dabei und gerade dieser Song, der hat eine Energie irgendwo, ne?
Ja. So, und dann bei Personen darf natürlich auch einer nicht fehlen, der 1974 das erste Mal auf der Bildfläche auftauchte, nämlich unser lieber Ralf Siegel, das ESC-Urgestein aus Deutschland, damals aber noch gar nicht für Deutschland. Sein erster ESC-Titel hieß Bye Bye I Love You, gesungen von Iron Shear und zwar angetreten für Luxemburg. Hat er sich mal sofort so einen Goldesel ausgesucht, also Luxemburg als erfolgreichstes Land in den 70er Jahren. Da tauchte Ralf Siegel zum ersten Mal auf und es ist natürlich auch kein Geheimnis, wenn ich sage, der wird uns in den nächsten Folgen noch öfter begegnen. Gott sei Dank.
Eine deutsche Sicht der ESC-Geschichte ohne Ralf Siegel gibt es, glaube ich, nicht.
Nein. Er gehört da ganz fest dazu und da gab es ja großartige Erfolge auch in den 80ern, als dann Nicole dann den ersten Sieg eingeheimst hat. Darüber sprechen wir auf jeden Fall morgen. Jetzt noch mal einmal ein paar Songs. Ihr habt zwar schon gehört, Katja Epstein, bitte einmal alles von mir. Vicky Leandros, Apretoire, Anne-Marie David, Tutte, Reconnaitra, Waterloo von ABBA 1974, eines der erfolgreichsten und bekanntesten ESC-Lieder überhaupt.
Wenn nicht sogar das bekannteste. Ich glaube, wenn du wirklich fragen würdest, verschiedenste Altersgruppen an Menschen und würdest fragen, was ist der bekannteste Song von diesen ganzen, also und viele wissen ja gar nicht mal, dass er beim ESC gewesen ist, aber ich glaube, wenn du vorspielen würdest, das wäre der bekannteste Song des Eurovision Song Contests aller Zeiten.
Ist, glaube ich, vor 10 Jahren auch schon mal gekürt worden. Ich glaube, da gab es auch schon mal eine Abfrage. Da an Waterloo kommt man natürlich absolut nicht vorbei. Aber großartig auch Dinge Dong von Teach In 1975 oder 1976. Du hast gerade sogar schon gesungen, Johannes. Save your kisses for me, save all your kisses for me. Ach, mein Gott. Ey, das irgendwie das löst so Glücksgefühle aus.
Ja, ich glaube, dass man für die Zeit einfach sehr viel richtig gemacht hat, dass diese Songs heute immer noch cool klingen.
Ja.
Also ich glaube, dass man in den 70er da auch ein gutes Händchen für hatte.
Man muss, glaube ich, noch nicht mal ein ESC-Fan sein, weil ich glaube, früher war das ja auch ein fließender Übergang. Ja. ESC-Fan und das, was an Musik gespielt wurde, da hat sich das noch nicht so abgekapselt wie heutzutage.
Nee, und wenn man sich dann die Hitparaden von damals anguckt, die Songs waren ähnlicher als heutzutage, wenn wir uns angucken, was jetzt sehr aktuell ist oder sonst was. Also ich habe noch keine Nummer gesehen, die klingt wie Taylor Swift tatsächlich beim ESC.
Ja, da müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre warten, denn, die Entwicklung erzähle ich dir dann so in den 90er Jahren, wo sich der ESC dann nochmal ganz verändert hat. Das waren allerdings die 70er Jahre, hört da gerne nochmal in die Songs rein, wir machen es auch. Wir stellen das Ganze in unsere Instagram-Story, damit wir gemeinsam auch nochmal schwelgen können, damit es nicht nur alles voll mit Weihnachtsgedöns ist, manchmal braucht man auch ein bisschen ESC. Das ist ja auch der Grund, warum es jetzt auch in den nächsten Tagen immer jeden Tag eine neue Folge gibt. Morgen schon, und da sprechen wir über die 80er Jahre. Natürlich müssen wir dann darüber sprechen, wie Deutschland dann endlich zum ersten Mal den ESC gewann mit einem jungen Mädchen und einer weißen Gitarre. Und mit einem Songtitel, der auch heute nicht aktueller sein könnte.
Das stimmt. Und davon gibt es übrigens auch ein sehr interessantes Video bei uns auf YouTube. Schaut da gerne mal rein, da sitze ich am Klavier. Das kann ich total toll spielen, man sieht es. Und Bernhard singt dazu.
Stimmt. Vielleicht kramen wir das auch mal raus und laden das nochmal hoch auf TikTok, denn da solltet ihr auch auf jeden Fall gucken, da gibt es im Moment viel Input.
Oder auf Instagram.
Genau, da allein schon wegen der tollen CD von den No Angels, die ihr in unserem Paket gewinnen könnt. Und wer auf alles keinen Bock hat, der muss aber zumindest morgen, gleiche Stelle, gleiche Welle, wieder unseren Podcast hören.
Genau, morgen geht es dann um die 80er Jahre und uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören.